Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
So, wir sind zurück in trauter Zweisamkeit. Hallo Almut.
Hallo Roman. Wo bist du gerade?
Ja, ich bin nicht mehr bei Arndt in Bremen, so wie du hoffentlich auch nicht mehr. Ich bin ja dann aus guten Gründen mal aus der Kälte Deutschlands entschwunden und bin in die Karibik geflogen. Und da bin ich jetzt immer noch. Puerto Rico war die Destination.
Aber du hast Internet, sehe ich gerade.
Ja, das ist gut und das ist auch überraschend, weil wir sind hier nochmal abschließend in so einer Regenwaldunterkunft. Also hier gibt es eigentlich kein WLAN und eigentlich soll es ja auch kein Internet geben. In dem Fall können wir glücklich uns schätzen, dass die Aufnahme möglich ist. Nachdem wir jetzt 2 Wochen mit Arndt uns vergnügt haben.
Also hast du heute den ganzen Tag mit so einer Antenne gebastelt auf dem Dach, dass du irgendwie Internet bekommst?
Ja genau, ich habe mich auf so einen Ergometer gesetzt, um Internet abzuspulen.
Finde ich super.
Nee, so schlimm war es nicht, aber genau. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören, weil wir haben es ja aufgelöst vor 2 Wochen, dass wir bei Arndt eine Doppelfolge aufgenommen haben, eben weil ich dann mal eine Woche auch komplett Entspannung hatte, auch wenn es immer schön ist, dich zu hören, Almut, aber ich hatte mal Arbeit auf der anderen Seite der Insel gelassen, der anderen Seite des Teichs.
Wir wollten ja die Hörer und Hörerinnen trotzdem nicht enttäuschen und alleine lassen.
Auf gar keinen Fall. Deswegen bringe ich jetzt mal eine Anekdote mit, importiere sozusagen eine im Gegensatz dazu, dass du das sonst immer gemacht hast, als du in den USA warst.
Ich bin gespannt.
Ich würde mal, also Puerto Rico ist ja quasi ein US-Überseegebiet, es ist kein Staat, aber es zählt ja in gewisser Weise zu den USA. Und was ich hier so erfahren habe, ist, Autofahren ist so ein Ding. Und ich erinnere mich an eine Anekdote, da hat es dein Auto, glaube ich, irgendwann mal erwischt, irgendwie am Rande einer Schießerei oder sowas, kann ich mich erinnern.
Mhm, stimmt.
Das kann ich noch erinnern. Es wundert mich aber auch nicht, wenn hier Leute beim Autofahren aller möglichen Schäden haben, weil man sieht hier Protzkarren, diese riesigen Pickups, klar, kennt man, Klischee, aber man sieht hier auf Puerto Rico auf jeden Fall massiv auch ganz viele Autos, die haben gerade so 4 Reifen und vielleicht noch einen Spiegel und ja, manchmal reichen es auch mit 2 Türen, also und so fahren die aber auch auf dem Highway und auf den Autobahnen, die es hier so gibt. Also das ist wirklich gemeingefährlich.
Mit Kennzeichen oder ohne Kennzeichen?
Vorne haben sie irgendwie keins, aber ich glaube, das ist standardmäßig so, dafür hinten. Also sie haben schon Kennzeichen, aber sie fahren alle schon wirklich am Rande der Legalität, würde man in Deutschland sagen, mindestens.
Also vielleicht könnte man auch sagen, ressourcenschonend. Sie kaufen sich halt nicht so oft ein neues, sondern gebrauchen etwas, bis es wirklich kaputt ist.
Ja, ich weiß nicht, aber so fahren die auch. Also blinken ist Quatsch an sich schon. Spurenwechsel sind halt dann irgendwie mal ein bisschen Glücksspiel. Rechtsfahrgebot, also das gibt es sowieso nicht. Also worüber reden wir? Ich weiß nicht, ob es in den USA auch so war, aber hier speziell auf der Insel wird das so gepflegt.
Bist du dann auch selber gefahren oder hast du dich eher fahren lassen?
Nein, ich bin bis auf wenige Tage Ausnahme immer selber gefahren. Also ich habe mich nie auf Uber verlassen, weil sich da hinten reinzusetzen und nicht mal die Kontrolle zu haben über das, was passiert, ist vielleicht noch schlechter.
Naja, wenn man aber die Geflogenheiten kennt, vielleicht bewegt man sich in dem Verkehr ein bisschen sicherer, wer weiß. Es gibt immer Fluch und Segen.
Ich weiß nicht, ob man sich noch sicherer bewegen kann.
Aber denk dran, wenn du jetzt wieder nach Deutschland kommst, hast du Regeln? Du hast dann wieder Verkehrsregeln.
Ich bin mal gespannt. Dann bin ich wahrscheinlich der Assi, der sich irgendwie, wo gehupt wird hier nicht. Also es wird nicht gehupt. Also das habe ich auf anderen Inseln oder in anderen Ländern auch schon anders gesehen. Da wird jeder Mini-Fehler mit dem Hupen bestraft. Das ist ja normal. Also es wird erst gar nicht gehupt bei Fehlern. Aber ich will jetzt nicht nur meckern. Es gab auch eine sehr, sehr schöne Entdeckung. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Tarpune gesehen. Das sind so 1,5 Meter lange Kaventsmänner, Fische im Wasser. Die haben sich alle an so einem Restaurant, an so einer ich weiß nicht, es war so eine Art Anlegestelle für so Bötchen, die dann quasi direkt ins Restaurant quasi sich, die da anlegen konnten, am Steg. Und da kam, weil die wussten, dass da ein Restaurant ist und öfter mal was reingeworfen wird, kamen die zu hundertst da irgendwie an einem lauen Abend. Und das waren echt, die waren, glaube ich, 1,5 oder 2 Meter, ganz so silber, teilweise mit Sandflossen ähnlich aus wie Haie, aber waren, glaube ich, ganz sanft und haben einfach gewartet, dass jemand was reinwirft. Aber der erste Tarpun, den ich gesehen habe, ich war ganz begeistert von diesen Tieren.
Das klingt spannend, also cool. Ich habe von Tarpun so auch noch nie was gehört. Und dass sie dann auch so in so großen, wie nennt man das denn? Nicht Rudeln und Rotten, Schwärmen. Genau, Schwärme sind das bei Fischen. Zusammen Schwärme. Sind, hätte ich auch nicht gewusst.
Ja, also das habe ich auch noch nie gesehen. Ich war irgendwie begeistert. Das ist wahrscheinlich ein Fisch, den man dort, wie gesagt, oft sieht. Gerade wenn man irgendwie in so einem Restaurant direkt am Hafen, wird halt öfter mal ein bisschen Fischhaut oder Gräten oder nochmal, was weiß ich, ein halbes Steak, was übrig ist. Ich weiß nicht, was die alles reinwerfen. Die wissen wahrscheinlich, was man darf. Ein bisschen Fischhaut habe ich am Ende reingeworfen. Fand ich aber cool. Also es waren wirklich irgendwie 100 oder 150. Manche hatten die kleinen Fischlein, den Nachwuchs auf dem Rücken dann und schimmerten schön silber. Und ich glaube, das ist die beste Überleitung. Ich kenne ja dein Thema nicht, aber Silber ist auch die Meisterschale der Bundesliga. Vielleicht reden wir über die Bundesliga.
Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob wir über die Bundesliga reden. Hatte mir auch schon ein Thema rausgesucht, aber es ist etwas passiert, worüber wir reden müssen. Worauf du jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt kommst.
Almut, wir müssen reden. Nicht über das Topspiel Bayern-Leverkusen. Okay. Das dachte ich
Nein,
jetzt vielleicht.
Nein, definitiv nicht. Sondern wir müssen über etwas reden, was jetzt gerade aktuell passiert ist in dieser Woche. Denn es gab auch unter der Woche Spiele, die nicht nur die Champions League waren, sondern die Frauen haben auch um ein Silbermaterial, nämlich im DFB-Pokal im Viertelfinale gespielt. Und der Rekordtitelträger, weißt du, wer es ist?
Vermutlich Wolfsburg.
Genau, der VfL Wolfsburg hat verloren in Hoffenheim. Und jetzt musst du mal raten, ich weiß, also ich kann mir vorstellen, du weißt es nicht, aber seit ungefähr wie vielen Tagen der VfL Wolfsburg ein Pokalspiel wieder verloren hat?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es gelesen oder gehört habe. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lange, weil sie auch im Pokalerfolge dann aneinander reihen konnten. Wie viele Tage oder wie viel Spiele dann in Folge waren?
Gerade mal so die Zeit, weil das noch ein bisschen eindrücklicher ist, weil DFB-Pokal, man hat dann eigentlich in der Saison immer nur diese 5, je nachdem vielleicht 6 Spiele, ob man die erste Runde mitgemacht hat. Aber die Tage oder du kannst auch Monate oder Jahre schätzen.
Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man in Tagen rechnet und ja, es gibt ja dann so 6 Spiele pro Saison im Pokal, wenn man davon ausgeht, ich habe es nicht genau auf der Pfanne, ist eigentlich auch schlecht, normal müsste ich wissen, wie viele Titel in Folge waren, aber ich schätze mal, es waren 1300 Tage.
Ja, und da bist du leider noch echt weit von entfernt. Es sind über 4000 Tage, in denen der VfL Wolfsburg kein Pokalspiel bei den Frauen mehr verloren hat. Und das ist jetzt passiert.
4000 Tage, das sind ja.
4000 Tage.
Sind
die letzte Niederlage.
Das wären ja über 10 Jahre.
Richtig. Die letzte Niederlage ist datiert aus dem November 2013 beim damaligen ersten FFC Frankfurt. Wir haben 0-1 verloren. Ich war da auch im Tor. Meine erste Pokalsaison mit dem VfL Wolfsburg. Und Kerstin Garefriges hat ein Tor geschossen, wo der Ball vorher noch im Aus war. Also der VAR hat es garantiert einkassiert, aber so ist es nun mal. Und wir haben es nicht geschafft, obwohl wir überlegen waren, da auszugleichen oder irgendwie das Spiel zu drehen. Und dann ist der erste FFC Frankfurt tatsächlich 2014 Pokalsieger geworden. Und das war das letzte Mal, dass der VfL Wolfsburg es nicht geworden ist. Und jetzt ist diese Ära vorbei.
Also ich erinnere einen sehr, sehr langen anhaltenden Pokaltriumphreihe von so 5, 6 Jahren habe ich irgendwie im Hinterkopf. Aber ich bin der Meinung gewesen, es hätte in diesen letzten 11 Jahren, 12 Jahren tatsächlich auch mal dazwischen eine Unterbrechung gegeben während der Corona-Zeit, aber da wahrscheinlich falsch gelegen zu sein.
Ja, tatsächlich seit 2015 durchgehend DFB-Pokalsieger der VfL Wolfsburg. Und wir können uns dann dieses Jahr auf einen neuen Titelträger freuen, sogar auf einen neuen Titelträger insgesamt seit sehr vielen Jahren, weil auch der ehemalige erste FC Frankfurt, der ja dem VfL Wolfsburg die letzte Niederlage zugefügt hatte, jetzt gegen den FC Bayern München ausgeschieden ist. Auch relativ spannend. Und deswegen bin ich mal gespannt, wer es jetzt wird. Wir haben jetzt im Halbfinale noch den Hamburger SV überraschend als Zweitligist. Wir haben die TSG Hoffenheim, die den VfL Wolfsburg rausgeworfen haben. Wir haben den FC Bayern München und wir haben auch den SV Werder Bremen. Die haben nämlich Leverkusen in Leverkusen sogar rausgeworfen, was für diese Saison auch etwas überraschend ist.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel Sensationspotenzial, wie es im Pokal sein soll. Mit den Hoffenheimerinnen, die Wolfsburg rausgenommen haben, mit einem Zweitligisten mit dabei, deinem ehemaligen Arbeitgeber ja auch.
Ja, meinem ehemaligen Arbeitgeber, das stimmt. Da will ich mir am Wochenende auch das Heimspiel angucken gegen Eintracht Frankfurt. Denn auch dort wird sich mal so ein bisschen die Richtung stellen, die Richtung weisen, wie es in der Saison weitergeht. Denn auch der VfL Wolfsburg an sich, ich meine, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, kann man ja einfach mal drüber sprechen. Es ist ja eigentlich eine Bank, also wenn man von Titeln ausgeht. Also der VfL Wolfsburg bei den Frauen hat das letzte Mal eine titellose Saison gehabt, 2011, 2012. Das ist genauso, wie es vielleicht bei den Münchner Bayern bei den Männern der Fall ist, dass man immer auf irgendwas zählen kann. Und der DFB-Pokal war halt nun mal etwas, worauf man sehr bauen konnte. Jetzt ist man in der Liga momentan nur Dritter, hängt hinter Frankfurt und Bayern hinterher. Und im Viertelfinale der Champions League wartet tatsächlich mit einem Los der FC Barcelona. Und ob man es da schafft, weiterzukommen, ist halt auch noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen dran. Und was passiert, falls der VfL Wolfsburg wirklich titellos sein sollte?
Das frage ich dich. Also ich habe, und das haben ja auch viele sicherlich in dieser Saison verfolgt, die Liga, die Frauenbundesliga mit enormer Spannung und diesem enorm engen Kampf an der Spitze, wo sich eben mit Eintracht Frankfurt dann ein Club fast parallel zu den Männern einschaltet und auch von Jahr zu Jahr stabiler wird, auch in den Leistungen, soweit ich das verfolge. Sicherlich nicht intensiv genug, aber ich glaube doch so intensiv, dass das einem nicht verborgen bleibt und plus eben den Bayern und Wolfsburg logischerweise. Und da sind die Wolfsburgerinnen eben aktuell nur Dritter, wie du schon richtig sagst. Dann frage ich dich eben, du kennst die Umgebung der VfL Wolfsburg bei den Frauen ist eben, du siehst im Pokal eigentlich das, was die Bayern schon über Jahre deutlich länger bei den Männern sind. Und klar, hat der FC Bayern bei den Frauen mittlerweile auch ein Wörtchen mitzureden, da brauchen wir jetzt auch nicht drum rumreden. Und trotzdem ist der VfL Wolfsburg in der Frauenbundesliga eigentlich und gerade dann auch im Pokal das Nonplusultra in der Champions League. Du hast das alles miterlebt. Was würde es denn bedeuten für diesen Club, wenn es mal eine komplett titellose Saison gibt mit Viertelfinal aus, vielleicht Champions League und Pokal und vielleicht nur Platz 2 oder 3 in der Liga?
Ja, das wäre eigentlich auf dem Papier erstmal schon eine kleine Katastrophe, denn man ist es gewohnt, dass man Titel gewinnt. Man nimmt da ja dann auch die Sponsoren mit, man hat dadurch auch die Zuschauer im Stadion und es wäre eine sehr, sehr große Umgewöhnung. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich der Verein selbst kommunizieren, dass es ja nur natürlich ist, weil gerade die großen Verpflichtungen vielleicht eher auf der Seite vom FC Bayern München ist, genauso wie im internationalen Rahmen, ob jetzt in England, in Spanien, in Frankreich, also der VfL Wolfsburg hat sich ja schon eher dagegen entschieden, große Namen anzuwerben, sondern möchte auf Talente bauen, sie ausbauen, natürlich auch mal den einen oder anderen Internationalen dazuholen, wie jetzt vielleicht auch vor der Saison der Lynette Bernstein, aber nicht jemanden top, 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 wie jetzt Chelsea vielleicht eine Naomi Yeomer für 1 Million von San Diego gekauft hat. Da ist der VfL Wolfsburg jetzt nicht drin. Aber trotz dessen, auch wenn man es in gewisser Weise begründen könnte, dass jetzt auch mal eine titellose Saison ansteht, ist das halt in gewisser Weise ein Schockmoment. Also die Ansprüche von den eigenen Spielerinnen, genauso wie vom Verein, sind schon, dass man da oben mitspielt. Und das, was in den letzten Jahren so ein bisschen fehlt, ist halt die Konstanz. Also sie haben das Potenzial, Spiele zu gewinnen. Sie haben jetzt ja auch das in der Liga gezeigt, dass sie zu Hause Heimspiel gegen die Münchner gewonnen haben. Ne? Aber es fehlt wirklich dieses letzte Quäntchen, dass man jedes Spiel dann auch erfolgreich bestreitet. Also wenn man jetzt auch in der Rückrunde in Köln 0-0 rausgeht und wenig Torgefahr ausstrahlt, genauso wie jetzt auch in Hoffenheim beim Pokal, dann ist das halt nicht der Anspruch. Es kommt ja manchmal nicht nur darauf an, was es für Ergebnisse sind, sondern auch wie die Ergebnisse sind und dass man eine gewisse Spielweise auf den Platz bringt, um sich zu rechtfertigen, um halt auch zu sagen, ja, wir hatten die Qualität, wir haben nur Pech gehabt. Aber momentan sieht es eher danach aus, dass irgendwie es nicht alles rund läuft.
Was ich mich frage, um vielleicht die Debatte oder die Thematik nochmal so ein bisschen auf ein anderes Niveau zu heben, wenn es jetzt mal so kommt. Ich meine, ein Pokal mit 4000 Tagen in Folge einer gleichen Titelträgermannschaft bedeutet das ja auch eine gewisse Dominanz in diesem Pokalwettbewerb, aber in der Liga ja auch ähnlich, mit sehr viel Dominanz über viele Jahre, über ein Jahrzehnt und länger, seitdem du eben auch da warst, viel davon auch mitbekommen. Das bedeutet ja auch, dass die Konkurrenz stärker wird. Und das sieht man jetzt in so einer Ligasaison vielleicht ja noch eher als in einem Pokalwettbewerb, wo so Sensationen eben dazugehören, wo man sieht, der HSV ist mit dabei als Zweitligist in der Runde der letzten vier. Man hat die Bayern noch dabei, man hat Bremen mit dabei, aber eben auch jetzt eben nicht mehr Wolfsburg, sondern stattdessen Hoffenheim. Und wenn man in der Liga guckt, das bedeutet ja schon, dass die Frauenfußball-Bundesliga offensichtlich ja es doch geschafft hat, an der Spitze doch noch mal ein bisschen mehr Breite zu erzeugen, wie ein ehemaliger Nationaltrainer es formuliert hätte, Rudi Völler, der gesagt hat, die Breite an der Spitze. Das ist ja auch ein Thema.
Das ist ein Thema und das ist auch ein Thema, was gerade in der Winterpause auch sehr, sehr groß diskutiert wurde. Denn zur Winterpause stand es einfach, dass vier Mannschaften da oben waren mit nur einem Punkt Unterschied. Das ist ein Novum gewesen soweit in der Liga. Vorher gab es eigentlich immer zwei Mannschaften, die sich um den Titel gekloppt haben, manchmal drei. Und auch schon, wenn man jetzt 10, 15 Jahre zurückguckt, dann gab es auch mal eine Zeit, wo es drei Mannschaften waren mit Frankfurt, mit Turbine Potsdam und dann auch dem FCR Duisburg. Und danach waren es eigentlich immer Bayern und Wolfsburg und Frankfurt hat da jetzt so ein bisschen reingedrängt und natürlich gab es auch noch andere Mannschaften. Bayer Leverkusen spielt eine unheimlich gute Saison für die Qualität an Spielerinnen, wenn man von außen drauf guckt. Und auch andere Mannschaften, jetzt RB Leipzig hat sich richtig gut etabliert, Hoffenheim ist sogar fast noch hinter den Ansprüchen zurück, also die würde man stärker einschätzen. Aber auch die anderen Mannschaften haben jetzt eine gute Qualität, um halt auch mal jemanden oben zu ärgern. Das sieht man in den Ergebnissen. Die einzigen drei, die wirklich ein bisschen abgeschlagener sind. Das ist jetzt der erste FC Köln, ist Karl-Zeiss Jena und ja, Turbine Potsdam, da muss man halt überhaupt nicht drüber sprechen. Die haben bis jetzt einen Punkt geholt, selber nur zwei Tore geschossen. Also das ist leider Gottes für die Geschichte, die der Verein hat, sehr, sehr armselig und ich hoffe auch, dass sich das irgendwann mal wieder dreht. Aber da ist es leider sehr eklatant. Aber oben ist es spannend. Ich bin auch noch frohen Mutes, was daraus wird. Jetzt am Wochenende, wie schon angesprochen, ist ja dann der VfL Wolfsburg gegen die Eintracht Frankfurt dran. Ja, und da wird sich dann vielleicht schon mal was vorentscheiden. Entweder kann dann Bayern München die Tabellenführung übernehmen oder Eintracht Frankfurt hat Wolfsburg wirklich abgehängt. Und Wolfsburg ist wieder dran im Meisterschaftskampf.
War es nicht sogar so, dass die Eintracht als Herbstmeister punktgleich war mit Wolfsburg und Leverkusen?
Mit München und Leverkusen, genau, ja.
Ah, okay. Also es gab, auch da sieht man, es war sehr eng, auch da schon. Frankfurt hat sich da die Herbstmeisterschaft gesichert.
Genau, Eintracht Frankfurt ist auch noch Tabellenführer mit Bayern München punktgleich. Und jetzt steht dann halt das nächste Duell an. Einmal von den zwei Top-Teams und München spielt zu Hause gegen Bremen. Ich meine, Bremen ist jetzt nicht die Top-Mannschaft, aber auch der VfL Wolfsburg hat gegen Bremen schon Punkte gelassen diese Saison, haben in der Hinrunde nur unentschieden gespielt.
Dann bin ich besonders gespannt, wie die Reaktion, diese viel zitierte Reaktion ausfällt beim VfL, weil da geht es jetzt eben nicht nur darum, dieses Pokalhaus abzuwenden,
ja.
Mit Blick auf die Champions League, wie ich mir selbstvertrauen.
Das bin ich auch. Also das war eigentlich in den letzten Jahren immer planbar, dass der VfL Wolfsburg nach einem Ausscheiden, egal ob es aus der Champions League war oder auch nach einem verlorenen Meisterschaftsspiel, dass dann im nächsten Spiel tatsächlich diese Reaktion kam, egal ob es jetzt im Pokal oder sonst wo war, dass man sagt, okay, jetzt haben sie wieder gezeigt, ja, dass sie Wut im Bauch haben und jetzt müssen sie es am Sonntag genauso widerspiegeln. Und sie spielen ja auch in der großen Arena, wo hoffentlich viele Zuschauer, Zuschauerinnen kommen. Freue ich mich drauf.
Die Ausgangssituation ist spannend und ich finde auch gerade in einem Jahr, in dem dann die EM in der Schweiz ansteht, Frauenfußball, das heißt eine Spannung in der Liga, in der vielleicht auch mal unvorhergesehene Dinge passieren können, sowas auch befeuern. Und was ich nochmal spannend finde, auch das hat was mit der Stärke einer Mannschaft wie dem VfL Wolfsburg zu tun, einer sehr dominanten Frauenmannschaft der letzten Jahre, aber eben auch, heißt es eigentlich dann Frauenmannschaft, habe ich gerade jetzt mal drüber nachgedacht.
Frauschaft, ich weiß es nicht. Bis jetzt sagt man Frauenmannschaft.
Ja gut, aber da darf man mal drüber nachdenken. Ein Frauenteam, das so dominant war wie der VfL Wolfsburg, klar mit den Bayern, klar mit Frankfurt, das upcoming ist, aber ich will nur sagen, diese Spannung, die hat ja auch einen Effekt, eben dass man jetzt, wie wir darüber sprechen, mit dir als Top-Experten natürlich auch kein Wunder, aber dann hat man EM und ich glaube Ende des Jahres werden auch die TV-Rechte wieder neu ausgeschrieben für dann die übernächste Saison. Auch da ging es ja, so habe ich zumindest am Rande mitbekommen, darum irgendwie ein Investor. Es ging um dieses Fortschrittsthema. Stockt die Professionalisierung der Frauenbundesliga, ja oder nein? Und was bedeutet das eben auch für den Wirtschaftsfaktor Frauenfußball-Bundesliga? Und ich finde, dafür braucht es zwar ein starkes Zugpferd, aber dafür braucht es natürlich auch eine gewisse...
Und das sind nicht nur die TV-Rechte der Liga, die neu ausgeschrieben sind dann, sondern es ist jetzt momentan auch gerade der Prozess, um die DFB-Pokalrechte auszuschreiben, und sie werden tatsächlich das erste Mal unabhängig von den Männern vergeben. Sonst war es immer so, dass Frauen und Männer in einem Paket sind, und jetzt können diese auch unabhängig voneinander dann verkauft werden und Gebote abgegeben werden. Da bin ich auch gespannt, was da passiert, ob es da auch irgendwie einen neuen Markt gibt, weil auch jetzt kann man ja sagen, die Konferenz von Sky fürs Viertelfinale fand ich ein gutes Produkt. Ich bin gespannt, wie da die Rückmeldungen sind, wie das auch angenommen wurde, aber das hat schon trotzdem Spaß gemacht. Es hätten zwar ein bisschen mehr Tore sein können, vor allem in der ersten Halbzeit, es kam dann erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, aber trotz dessen sieht man, dass sich etwas bewegt. Also eine Konferenz im Frauenbereich war sonst sehr, sehr selten, ist glaube ich das letzte Jahr das erste Mal ausprobiert worden im DFB-Pokal.
Also all das spricht ja dafür, es bewegt sich was, es ist der richtige Weg, und trotzdem muss man ja immer sagen, nach diesen Turnieren, den großen Turnieren, sei es WM, sei es EM, gut, ich meine, das Ausscheiden bei der WM Australien, Neuseeland war natürlich nicht förderlich, aber insgesamt, wenn man diese Draufsicht mal hat, die ich jetzt gerade versuche so ein bisschen zu nehmen, ist es schon wichtig, dass man eigentlich ein Zugpferd hat, aber es muss auch eine gewisse Konstanz geben in der, ja, ich sag mal, Entwicklung auch von Clubs, die dann da auch mal ein Wörtchen mitreden können. Und mit Frankfurt, mit Bayern und Wolfsburg habe ich das Gefühl, da sind ja schon mal drei Mannschaften, über die man reden kann. Und dann die Frage dahingehend, traust du denn den Wolfsburgerinnen jetzt in diesem direkten Duell mit dem Konkurrenten zu, sich da wieder freizuschwimmen und am Ende wieder die Meisterschaft zu holen? Oder wie würdest du jetzt mit Blick nochmal konkret auf den VfL die nächsten Wochen und Monate einschätzen?
Ja, also sie müssen jetzt am Sonntag ein Zeichen setzen, und das traue ich ihnen auch wirklich zu. Die sind zu Hause in der Volkswagen Arena. Da sind sie schon eine Bank. Also es gibt sehr, sehr wenige Spiele, die sie da nicht erfolgreich bestritten haben. Und wenn das dann so die Grundlage ist, dass man vielleicht wieder in irgendwie einen Flow in der Liga reinkommt, ist auf jeden Fall noch was möglich. Also die Obersten, die spielen halt noch gegeneinander. Wir sind jetzt erst am Wochenende am 15. Spieltag. Gibt ja in der Liga nur 22, nicht 34 wie bei den Männern, aber da ist trotzdem noch einiges möglich, und ich bin gespannt. Also mir hat bis jetzt in der Saison so ein bisschen die Konstanz gefehlt, und wenn sie das an den Tag legen, kann das klappen, aber man muss natürlich immer darauf hoffen, dass auch die Konkurrenten sich untereinander irgendwo nochmal Punkte wegnehmen.
Ich finde, das ist eine sehr gute Zusammenfassung für den Moment. Wir werden sicher da nochmal drauf blicken, was auch bei den Frauen los ist, mal ab davon, dass ja auch bald wieder Frauenfußball-Nationalmannschaft ansteht in den Niederlanden und gegen Österreich, wenn ich das richtig auf erfahren habe.
Richtig, Nations League. Nächste Woche Freitag ist in Breda in Holland das Spiel, und danach den Dienstag ist es dann in Nürnberg ein Heimspiel gegen die Österreicherinnen.
Genau, 25. und 29. oder so, ne?
21. und 24. Februar.
Ah, okay. Dann gut, dass wir das an der Stelle nochmal geklärt haben. ich hatte jetzt gerade falsche Daten, aber ich bin noch im Urlaubsmodus. Verzeih es mir, die Rückreise steht erst an.
Das ist alles in Ordnung, und die Daten muss ich ja eher kennen.
Ja, das stimmt. Aber bedeutet, nein, das stimmt nicht, weil wir haben es ja schon mal im Sommer, die Frauen-EM auch begleiten werde. Deswegen shame on me, dass ich die 4000 Tage nicht am Schirm hatte, aber ich habe es ja erklärt, wieso. Dachte da, die Wolfsburgerinnen wären einmal zwischendrin mal geschlagen worden. Sind sie nicht, sind sie jetzt. Und dass ich bei den Daten jetzt noch nicht richtig hinkomme, hier mit 5 Stunden Zeitverschiebung auf Puerto Rico, sieh es mir nach.
Auf jeden Fall. Aber kannst du dich denn noch nach dem Urlaub oder im Urlaub an unsere Hot Takes erinnern, die wir gesetzt haben und die genauso erfolgreich waren wie manche DFB-Pokalspiele am Tage?
Ich erinnere mich noch. Wir haben Arndt einmal für uns tippen lassen, also jemals einmal für dich, einmal für mich. Wir lösen jetzt dann entsprechend auf. Ich weiß, dass Arndt gesagt hat, dass Kiel gegen Bayern gewinnt durch ein Fallrückzieher-Tor von Patrick Erras. Der hat gar nicht mitgespielt. Ich weiß nicht, was Arndt da auf dem Schirm hatte. Aber
deswegen haben die Kieler garantiert auch nicht gewonnen, aber es war trotzdem ein sehr spannendes Spiel.
Genau. Sie haben es nochmal aufgeholt. Die Bayern haben es nochmal spannend werden lassen, aber nicht mal für einen Sieg von Kiel hat es gereicht, in Anführungszeichen nicht mal. Und das war mein Tipp und dein Tipp war, Bochum gewinnt mit 2 Toren Vorsprung gegen Freiburg. Auch das hat nicht geklappt.
Nein, Bochum hat leider nicht gewonnen.
Bochum hat nicht mal gewonnen, in Anführungszeichen. Und ich hatte dann den Take die Woche drauf gesetzt, dass Duxch Werder zu einem Sieg in München führt. Mit einem
Doppelpack.
Auch nicht
mit
passiert.
Mit einem Doppelpack.
Sogar mit einem Doppelpack.
Ist kein Tor gefallen.
Und ich fand dann auch da wieder Arns Take sehr, sehr gut. Aber ich fand diesen sehr konkreten Bayern-Kiel-Take schon gut. Aber ich fand auch gut, dass er sagt, nicht gut im Sinne von, dass ich für Trainerentlassung bin, aber eine Niederlage von Heidenheim in Freiburg würde dazu führen, dass Frank Schmidt seinen Job verliert. Ist Stand jetzt, würde Niko Kovac sagen, der ja wieder in Amt und Würden ist beim BVB jetzt mittlerweile, Stand jetzt auch nicht passiert. Ergo 4 Tipps, 0 Punkte.
Aber die Niederlage hat zumindest gestimmt.
Die Niederlage hat gestimmt.
Die Niederlage von Heidenheim in Freiburg hat gestimmt, aber das war nicht der Hot-Take.
Aber dafür gebe ich dir keinen halben Punkt, auf gar keinen Fall.
Das ist in Ordnung, gar kein Problem. Aber es war sehr schön bei Arndt. Ich weiß nicht, ob wir das Niveau der Hot-Takes jetzt halten können. Ich würde das ein bisschen zurückschrauben, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir vielleicht doch irgendwie nochmal einen Punkt kriegen.
Ich dachte, wir werden jetzt ein bisschen mutiger im Großen und Ganzen.
Also ich würde mal so einen allgemeinen Take machen für den ganzen Spieltag und habe mir überlegt, dass es an dem Spieltag nur maximum ein Spiel gibt, was unentschieden ausgeht. Ansonsten müssen alle Sieg oder Niederlage für die einzelnen Clubs bedeuten.
Ein oder kein Remis.
Genau.
Ja, nehme ich mit, sehe ich gerne. Und ich sage, dass beim Topspiel Leverkusen-Bayern es 2 Doppelpacker geben wird. Egal von wem, egal wie, 2 Doppelpacks werden wir sehen in dem Spiel.
Leverkusen, Bayern, 2 Doppelpacker. Okay. Aber Duxch spielt nicht mit, ne?
Ich glaube nicht, dass der jetzt im Deadline-Day, ich habe nicht viel mitbekommen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt so zufällig zu einem der beiden Clubs gewechselt ist.
Nein, der hat aber auch, hat ja keinen Doppelpack gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht hebt er sich den jetzt bis Wochenende auf. Ja, schön. Also Maximum ein Remis und Leverkusen, Bayern, dann gibt es ja schon mal mindestens 4 Tore. Das ist ja schön. Also bei Schick kann ich mir das sehr gut vorstellen so. Und Kane vielleicht auch noch. Ja, gucken wir mal, wie es dann ausgeht. Siehst du,
Boniface, wenn statt Schick auf Wirtz, kann auch einen Doppelpack machen.
Ja.
Mal irgendeiner bei den Bayern, mit dem man nicht rechnet. Vielleicht, oder ein Musiala, mit dem man doch vielleicht irgendwie rechnet.
So, ja, Goretzka ist leider noch nicht wieder fit.
Genau. Almut, wir haben es geschafft.
Es war schön, dich auch aus dem Urlaub zu hören.
Dito.
Und ich freue mich dann, wenn wir uns vielleicht, weiß ich nicht, nächste oder übernächste Woche bestimmt irgendwann mal wieder persönlich sehen. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal wieder einen Gastzustande.
Davon gehe ich stark aus.
Dir einen ganz tollen Rückflug. Nicht so viel Jetlag. Ne?
Danke.
Und genieß die letzten Stunden Regenwald, bevor es wieder ins kalte Deutschland geht. Es ist nämlich momentan echt arghalt.
Ja, freue ich mich nicht drauf. Bis denn.
Also, gute Woche euch allen. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.